Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören heute zu diesem Sonntag aus 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Paulus schreibt da so: Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außerhalb des Leibes gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Liebe Gemeinde, ein bekanntes Wort: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder das mit dem Pfahl im Fleisch haben wir alle schon gehört. Aber schauen wir es, wo sind diese Worte eingebettet? Und da geht es ums Rühmen. Wenn ich von irgendjemand etwas will, der mich nicht kennt, dann will dieser Mensch von mir wissen, was ich denn für einer bin. Dann muss man Referenzen beibringen, Zeugen, die über mich was sagen können. Oder heute gehen die Leute ins Internet und tun einen Ausgoogeln. Und wenn ich irgendwo einen Vortrag halte und mir dann die Moderatorin oder der Moderator dann sagt, ich habe sie gegoogelt, das finde ich immer so nett. Ja, dann meint er kennt mich, aber er kennt mich ja doch noch nicht. Aber da will man einfach etwas wissen über diesen Menschen. Und wenn man sich bewirbt, dann muss man sich auch von einer guten Seite zeigen. Da muss man sagen, was man kann, wo man seine Stärken hat und so weiter. Man muss sich rühmen. Bei Paulus hieß dies: Was hast du schon gemacht, auf das du stolz bist? Über was kannst du dich rühmen? In der Gemeinde in Korinth, da war die Frage so: Lieber Paulus, du willst uns was sagen. Wenn du uns aber was sagen willst, dann bitte, welche geistlichen Erlebnisse kannst du denn vorweisen, dass wir wissen können, du bist ein von Gott bevollmächtigter Mann? Was hast du schon als Christ erfahren? Welche Gebetserhörungen, welche Wunder, welche Heilungen und so weiter? Was hast du vorzuweisen, und um uns zu zeigen, dass du wirklich ein Nachfolger Christi bist? Ja, sagt Paulus, das muss wohl sein. Es bringt zwar nicht viel, aber wenn ihr unbedingt wollt, dann mache ich das. Doch Paulus macht daraus ein Lehrstück. für die Wundersüchtigen in der Gemeinde dort und die geistlichen Eliten, die sich in Korinth gebildet haben. Für alle, die sich besonders auch heute fromm vorkommen. Paulus will uns wachrütteln. Auf was setzen wir? Was ist uns ultimativ wichtig? Bauen wir auf die Erfahrungen, die wir mit Gott schon gemacht haben, oder auf die Zusage Gottes mitten im Leid? Ein erstes, so macht es Paulus, stolz sein auf das, was Gott an mir tut. Nicht stolz sein auf das, was ich für Gott tue, sondern stolz sein auf das, was Gott an mir tut. Wer sich selbstkritisch einschätzt, wer seine eigenen Fehler klar sieht, ahnt, wie wenig wir in der Lage sind, uns in den Himmel zu bringen oder besondere geistliche Erfahrungen zu machen. Das kriegen wir gar nicht so hin. Auch das, was Paulus geistlich erlebt hat, kommt von Gott. Er redet ja hier über sich. Ich kenne einen Menschen, sagt er, in Christus. Er kann genau sagen, wann das war. Vor 14 Jahren. Da wurde er entrückt, das heißt hineinversetzt und jetzt in den dritten Himmel. Das bedeutet in seiner Sprache, und so haben das die Menschen gehört, er wurde hineinversetzt in die unsichtbare Welt. Und dann kommt noch eine Steigerung dazu. Ich kenne denselben Menschen, der wurde entrückt, also hineinversetzt in das Paradies. Und damit meinte er, hineinversetzt in den obersten Himmel, in dieser himmlischen Welt. Dort hörte er unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Klar, das ist eine andere Dimension. Da geht es völlig anders zu in dieser unsichtbaren Wirklichkeit. Er konnte es nicht verstehen, aber er lebte sich dort hinein verrückt. Er kann eine Realität erleben, die durch andere geistliche Erfahrungen kaum zu überbieten sind. Manche sagen dann, ja Paulus, da warst du aber sowas von voll in der Ekstase. Mag sein, von außen betrachtet. Und dennoch erlebt Paulus plötzlich, wie er versetzt wurde in eine andere Realität, in diese eigentliche, sagt die Bibel, in diese unsichtbare Welt Gottes. Was für eine Erfahrung. Er wollte sich nicht damit rühmen und er hat auch darüber geschwiegen. Aber da gab es jetzt Leute in Korinth, die ihm vorwarfen, was hast du schon Geistliches zu bieten? Was hast du Besonderes erlebt? Je mehr Erfahrungen du hast, desto mehr können wir dir glauben. So dachten die. Was für ein Denken. Paulus konnte hier wohl nur den Kopf schütteln und sich immer wieder klar machen, in welchem Denkmuster sind denn die begriffen? Die wollen es an so äußeren Merkmalen wissen, ob ich nun vollmächtig bin oder nicht. Es kommt doch nicht auf meine Erfahrungen an, auf die ich auch noch stolz bin. Es kommt doch auf das an, was Gott an mir getan hat. Und das war ihm unglaublich wichtig. Die wichtigsten Dinge in seinem Leben rühren daher, was von Jesus kommt. Und wenn wir das mal auf uns nehmen, was sind die wichtigsten Dinge in unserem Leben? Nehmen wir mal die Basis unseres Lebens. Das ist ja unser Körper. Das ist unser Gehirn. Woher haben wir denn das? Natürlich sagen wir, das verdanken wir unseren Eltern. Da war eine Mutter, die hat uns geboren. Aber ganzheitlich betrachtet sind wir als Geschöpfe bereits ein Herzensbeschluss Gottes gewesen. Deshalb gibt es uns. Und unser Körper, wenn wir von dem nichts merken, dann fühlen wir uns gesund. Da das jeden Tag mehr oder weniger so ist, kommen wir darauf zu meinen, dass dies selbstverständlich sei. Oder das liegt womöglich an unserem gesunden Lebensstil oder an unserer gesunden Ernährungsweise oder an dem vielen, was wir noch zusätzlich einwerfen, damit wir wirklich ganz gesund sind. Doch wir verdanken das nur, wir verdanken unseren Körpern nur, weil uns Gott die Gesundheit erhält. Von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde sind wir davon abhängig, dass der Stoffwechsel zum Beispiel in unserem Hirn funktioniert. Und wenn nur irgendetwas schief geht, wenn die Gefäße nicht mitmachen, wenn die Organe nicht mehr richtig funktionieren, schon die leiseste Störung führt zu Komplikationen, zu Erkrankungen, zu Schmerzen und Leid. Also, wir glauben, wir hätten es im Griff mit unserem Körper. Aber faktisch hängen wir alle an einem seidenen Faden, so wie Gott uns das Leben schenkt. Gott erhält uns. Und das Größte, auch unsere Beziehung zu Gott. Nicht wir haben die Beziehung zu Gott hergestellt, durch unsere Aktionen, durch unser frommes Leben oder wie auch immer. Er hat uns erlöst, nicht wir uns selber. Er hat alles für uns getan und nicht wir für ihn. Er hat sein Leben zuerst für uns gegeben, nicht wir unseres für ihn. Er ist in uns und wir in ihm. Und diese Vorleistung Gottes, seine Gnade, seine Wahrheit, seine Liebe an uns und für uns gilt auch dann, wenn es äußerlich anders aussieht. Und so kommt das Zweite, was bei Paulus in diesem Text sehr deutlich wird. Stolz sein auf Gott mitten im Leid. Stolz sein auf Gott mitten im Leid. Hier tun wir uns als Christen immer wieder sehr schwer. Ist es nicht ein Zeichen seiner Nähe und Zuwendung, wenn er uns gesund erhält? Wenn wir seinen Segen im Äußeren spüren, wenn wir was vorzuweisen haben, wenn wir anerkannt und bewundert werden, weil Gott in uns so viel wirkt? Oder wenn ich Besuche mache, bei Jubilaren, wie oft höre ich dann der Satz, gell, Herr Pfarrer, Hauptsach gesund. Klar, wenn man krank ist, weiß man, was das bedeutet. Aber auf was bin ich stolz? Auf was kommt es denn an? Es ist ja genau das ein Problem. Was machen wir, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir eine Krise erleben, wenn es uns zerbröselt? Wenn wir scheitern, wenn unser Leben nicht so gelingt, wie wir meinen, dass es müsste. Allein das Wort scheitern, da scheitern Menschen in einer Beziehung. Aus welchem Grund auch immer ist es nicht mehr möglich, die Beziehung zur Frau oder zum Mann aufrechtzuerhalten. Und dann zerbricht Vertrauen, dann entsteht Gegnerschaft, dann Feindschaft, dann Rosenkrieg, Trennung und Scheidung. Und am Ende Scheitern. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Scheitern kommt von dem alten Wort Zerscheitern. Und das Sprachbild lautet dann, ich fühle mich so, wie wenn man einen Holzblock in kleine Scheite zerlegt. Schlag für Schlag werde ich zerlegt und filettiert. So erleben sich Menschen, die scheitern. Da war ich mal, weiß gar nicht mehr wann, in diesem Museum, Freilichtmuseum in Beure. Und da war einer, der hat so Schindeln hergestellt. Ja. Da hat man richtig gesehen, wie man zerscheitert werden kann. Und wenn es einem so geht und wenn man sich so fühlt, gesundheitlich, beziehungsmäßig oder in welcher Situation auch immer, wo ist Gott dann? Auch das war die bedrängende Frage dieses Apostels Paulus. Was ihm fehlte, wissen wir nicht genau. Er sagt nur, dass er mit einem Pfahl im Fleisch zu tun hatte. Das ist nicht ein Spreiser, sondern ein Pfahl im Fleisch. Und zieht man den heraus, gefährdet das sein ganzes Leben. Vermutlich meint er nicht einmal eine besondere Erkrankung, sondern ein Schmerz in seiner Biografie, den er wie nicht wegkriegt. Er, dieser Paulus war es, der Christen zu Tode gebracht hat, als er noch als Saulus unterwegs war. Und jetzt ist er selber Christ, hat solche Begegnungen mit Jesus gehabt und kann dieses Tun in seinem Leben nicht mehr ändern. Er muss mit diesem Schmerz leben und klarkommen. Er kann nur noch von der Vergebung leben. Wohin damit? Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Wenn wir Gewissensbisse haben, wohin dann? Paulus wandte sich dorthin, wo sich ein Christ zuerst hinwendet, zu Gott, zu seinem himmlischen Vater. Im Gebet rang er mit Gott. Er erlebte diesen Angriff als Schläge eines satanischen Engels. Dreimal flehte er zum Herrn. Er schrie es aus sich heraus. Er klagte. Er war völlig außer sich. Es ist doch Gott ein kleines, diesen Pfahl zu beseitigen, den Satan zu vertreiben und alles wiederherzustellen. Gott kann doch eingreifen. Das müsste doch möglich sein. Gerade so, wie wenn man einen strengen Winter erlebt. Jetzt haben wir einen relativ milden Winter. Aber ich erinnere mich an einen kalten Winter. Und da war es kalt, minus 5, minus 10 Grad, mal minus 15 Grad, tagelang. Und dann hoffte man, jetzt wird es wärmer und es wurde gerade noch mal kälter. Und es hört nicht auf. Das ist manchmal unerträglich. Und so geht es einem manchmal, wenn man krank ist, wenn es nicht besser werden will, wenn es immer wieder einen Rückschlag gibt, immer wieder kommt das. Und wo ist jetzt Gott? Und Paulus hat da etwas gelernt. Gott ist mittendrin. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was heißt das? Es ist das geistliche Geheimnis der Gotteserfahrung mitten im Leid. Gott gibt in solchen Ausnahmesituationen von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde ausreichend Kraft für diese Stunde, für diesen Tag. Kraft, die Schmerzen zu ertragen, Kraft, die Übelkeit auszuhalten, Kraft, die Sorge und Angst über das weitere Ergehen auf einen Punkt zu lenken. Wie immer es auch geht, da ist mein Herr. Ob ich lebe oder jetzt sterbe, da ist mein Herr. Und diese Hoffnung schätzt der Apostel noch viel stärker ein als die gewaltigen Erfahrungen, die man machen kann. Er rühmt sich daher am allerliebsten seiner Schwachheit. Er ist nicht stolz, in den Himmel entrückt zu werden. Nein, er ist stolz darauf, dass er mitten in seinem Leid Jesus erleben kann. Darauf ist er stolz, weil er da dieses Geheimnis der Kraft Christi mitten im Leid erlebt. Mehr noch, diese Gnade wohnt mittendrin bei ihm. Und wenn man sich das mal klar macht, dass das die Basis seines ganzen Lebens geworden ist, dann wird klar, wie er dann sagen kann, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Amen.